Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerkes Preußen in Westfalen. Heute hat mich mein Weg nach Lüdenscheid geführt, um genauer gesagt ins Geschichtsmuseum Lüdenscheid. Mit mir sitzt hier Dr. Krox. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und lassen Sie uns doch ein bisschen über Ihr Haus ein bisschen berichten, erzählen. Was gibt es hier über das Haus zu sagen? Was gibt es über Sie zu sagen? Können Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin der erste Mann dieses Hauses, deswegen definiere ich mich hier auch über das Haus. Und Sie haben das vollkommen richtig anmoderiert. Sie befinden sich mit mir gerade im Geschichtsmuseum. Der ganze Komplex nennt sich aber Museum der Stadt Lüdenscheid. Den gibt es seit 1988 und besteht eigentlich aus drei Teilen. Nämlich zwei historischen Gebäudeteilen und einem verbindenden Glas-Zwischenbau. Sehr modern, tolle Architektur, als ob es gerade gebaut worden wäre, wenn man das betritt. Also sehr stadtzentral. Es ist ein tolles Haus, mit dem ich mich auch sehr stark identifiziere. Ja, wir haben in dem einen historischen Gebäudeteil zeitgenössische Kunst und Kunst des 19. Jahrhunderts. Wir kommen im Laufe des Gesprächs noch drauf. Und im Geschichtsmuseum befinden wir uns in einer Umbau-Modernisierungskrise. Aber in der Krise liegt natürlich auch immer die Zukunft. Wir haben eine tolle Zuwendung vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen, 1,5 Millionen ungefähr. Die Stadt Lüdenscheid beteiligt sich mit 1,5 Millionen, da haben wir 3 Millionen zusammen, mit dieser Summe, mit diesem Betrag können wir unser Haus teilweise modernisieren und wir erneuern unsere Dauerausstellung. Unsere Dauerausstellung hat einen neuen Titel. Der Titel lautet Innovatia. Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum der Stadt Lüdenscheid. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier in Lüdenscheid und in den umliegenden Städten und Gemeinden eine vitale Innovationsregion sind. Sie wissen, drüben im Ruhrgebiet, da ist das mit der Modernität der Industrie an vielen Stellen außerordentlich ausgeprägt. Aber es hat einen Strukturwandel gegeben, so mit Kohle und Stahl.
Das müssen Sie mir nicht sagen, ich komme genau aus der Region.
Ja. Und wir sind hier so eine richtige dynamische Innovationsregion seit ungefähr 150 Jahren mit sozusagen den Erstanfängen der Aluminiumweiterverarbeitung, mit Metall- und Elektroindustrie, Licht, Leuchten, Schalter, unterschiedlichen Produktionsformen. Das ist sozusagen das Herz, die Herzkammer unserer Region. Und wir wollen hier in unserer neuen Dauerausstellung uns eben neu aufstellen und deswegen haben wir auch einen neuen Titel, der sogar als Marke geschützt, Innovatia, klingt doch toll. Ja, und in der Richtung geht es weiter. Ich selbst komme aus der Auseinandersetzung mit preußischer Geschichte. Ich habe lange Zeit 1989 eine Dissertation verfasst, Kriegervereine und Militärpartei. Da geht es um die Entwicklungsgeschichte der konservativen Partei 1848-49 und im Vormärz. Das ist eine spannende Geschichte, die hier aber nicht hergehört. Habe ich mit großer Leidenschaft betrieben. Und wir haben hier im Laufe der letzten Jahrzehnte, darf ich sagen, viele große Preußen-Ausstellungen gemacht. 1998 zum Beispiel die Ausstellung Preußen und wir, da hatten wir auch so Filmelemente. Otto Sander hatten wir verpflichtet und unser besonderer Gast war SKH, seine königliche Hoheit, Georg Friedrich Prinz von Preußen, der eine seiner ersten dienstlichen Verpflichtungen in seiner Eigenschaft als nicht regierender Thronfolger des Hauses Hohenzollern hier bei uns wahrgenommen hat. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Als junger Mann, der kam mit seinem Adjutanten und wir haben eine tolle Ausstellungseröffnung gehabt. Wir haben dann noch mehrere Ausstellungen gemacht. Manche Ausstellungen, die sind irgendwie als Preußen-Ausstellungen bezeichnet worden hier im Haus. Das waren sie aber nur bedingt. Wir hatten zum Beispiel eine Luftschiff-Ausstellung. Ja, sicher. Da war der preußische Kommerzienrat, königliche Kommerzienrat Karl Berg beteiligt. Da haben sie den Preußenbezug. Aber das ist natürlich eine Luftausstellung und Ergebnis dieser Forschung und dieser Ausstellung, das ist mit einem großen Forschungsaufwand betrieben worden, war die Geschichte des starren Luftschiffbaus, die immer mit dem Grafen Zeppelin und der ersten Fahrt von LZ1, dem ersten Zeppelin-Luftschiff im Juli 1900 verbunden wird. Das war nicht die erste Fahrt, sondern das Aluminium-Luftschiff von Karl Berg ist am 3. November 1897 über Berlin-Tempelhof gefahren. Das war eine tolle Geschichte und das wird auch in unserer neuen Dauerausstellung Innovatia in hoffentlich einigermaßen spektakulärer Weise zu sehen sein. Also sozusagen, der Zeppelin bleibt in Friedrichshafen, aber die Geschichte wird ein Stück weit hier in unsere Innovationsregion zurückgeholt. Und das finden wir toll.
Ja, hört sich auch auf jeden Fall spannend an. Und ich meine, Innovatia, das passt ja. Einige Jahre vor Zeppelin auch. Also wenn das nicht mit Innovation zusammenhängt, dann weiß ich auch nicht. Wenn wir auch so gerade über Preußen und Geschichte reden, das ist ja dann auch, da haben ja viele auch so ein Bild vor Augen, sag ich mal, wenn man so über Geschichte denkt, staubig vielleicht, etwas angestaubt, alte Sachen, die man irgendwie so sieht hinter Glas, aber die Realität sieht ja manchmal dann doch ganz anders aus, vor allem wenn wir uns jetzt, also die Zuhörenden sehen es nicht, aber wir sitzen ja doch in einem etwas älteren Raum, aber der hat auch viel zu bieten. Können Sie uns dazu was sagen?
Selbstverständlich. Ich verknüpfe das eine nochmal mit dem anderen. Also ich bin der Auffassung, die Ausstellung müssen bei den Besucherinnen und Besuchern, ob jung oder alt, ankommen. Die müssen attraktiv sein. Und wir werden alles tun mit sehr modernen, möglichst modernen und attraktiven Formaten unsere neue Dauerausstellung sozusagen zu entwickeln, zu konzipieren und umzusetzen. Auf Details muss ich jetzt ein bisschen sozusagen mich zurücknehmen. Ich habe aber einen Punkt, einen elementaren Punkt, an den habe ich gesetzt mit dem Luftschiff. Wir haben im Durchgang auch einen historischen Raum, einen Sitzungssaal einer alten Amtsverwaltung. Dieser Raum wird sozusagen nicht weiter bespielt. Der ist sozusagen nur integriert in den Rundlauf. Und hinter mir ist gerade an der Wand ein Original Lehnbach zu sehen. Der Bismarck-Porträtist schlechthin. Dort hängt ein Original Lehnbach, Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck. Und das Ganze ist nicht ein Bild an der Wand, sondern es ist gleichsam altarmäßig aufgebaut. Und das zeigt natürlich auch die Wertschätzung, die Otto von Bismarck hier in dieser Innovationsregion besaß, dass man sozusagen ein solches wirkmächtiges Bild in einem Sitzungssaal etablierte. Dann sieht man hier in dem Raum historische Glasmalerei da sieht man dann zum Beispiel das preußische Wappen mit FR, Friderikus Rex in der Mitte, das Westfalenross und der märkische Schachbalken, also Preußen, Westfalen, Grafschaft Mark, Brandenburg, preußisch seit 1609. Und da sieht man dann auch irgendwo, dass man hier mittendrin ist in einer preußisch geprägten Region, so wie wir das auch mit den Standorten der Preußenmuseen in Wesel oder in Minden hatten. So ist hier in der ehemaligen Grafschaft Mark eben diese Verwurzelung in der brandenburg-preußischen Geschichte besonders stark. Und wir haben im Jahre 2009 auch eine große Ausstellung gemacht, Preußen, Aufbruch in den Westen. Haben hier diese Geschichte nochmal Revue passieren lassen. Und es sind dann eben nicht irgendwie 1815, 1816, 1817 Wiener Kongress und Folgen. Nein, 1609. Das ist die preußische Prägung hier vor Ort. Immer mit Wirtschaft verknüpft. Und deswegen gibt es Menschen, denen muss man es belassen, dass sie keine Lust haben auf Preußen und Militärgeschichte. Ob man das interessant findet oder nicht, das steht für mich hier nicht zur Debatte. Aber es gibt Menschen, die wollen es nicht und die können es nicht und die identifizieren Preußen immer mit Pickelhaube und ähnlichen Stereotypen.
Aber es gibt ja so viel mehr, muss man ja sagen.
Und genau das ist der Ansatz, dass man sagt, also Preußen ist auch Wirtschaft. Preußen ist auch Demokratisierung. Preußen ist Aufbruch. Und das ist eben auch in diese Preußenformel mit eingeschlossen. Und unser Standort hat in der Vergangenheit, definiert sich in der Gegenwart und wird in der Zukunft dieses Modell immer vertreten, dass wir uns darauf besinnen, dass das ein preußisch geprägter Standort ist, ohne notwendigerweise mit dem Etikett unbedingt Werbung machen zu wollen. Also wir sehen uns nicht als Preußenmuseum, sondern als Geschichtsmuseum und wir sehen uns als Innovationsregion mit Innovatia. Aber da hat man dann eben den königlichen Kommerzienrat Karl Berg, der Mann mit dem Luftschiff, oder den königlichen Kommerzienrat Gustav Selve, der mit seinem Sohn eine eigene Automarke hier etablierte, die hatte den Namen Selve. Und da gab es 10.000 Autos in den 20er Jahren, die gebaut worden sind bis zur Weltwirtschaftskrise 29. Und das sind ja so Sachen, da ist eine industrielle Dynamik mit der Erneuerung des Motorenbaus und Aluminiumkolben und der Neunutzung von Leichtmetall in allen möglichen Variationen. Da ist eine Dynamik in dieser Region, die sich dann auch in einer Modernisierungsphase dann auch in den 30er Jahren, aber auch in den 40er Jahren durch den militärisch-industriellen Komplex bis in die Gegenwart verlängerte. Und das ist ein hochspannender Prozess, wo eine Innovationsregion sich einerseits ständig erneuert, andererseits aber sozusagen auf den Traditionen aufbaut und nicht diese Brüche hat, von denen ich eingangs gesprochen habe mit dem Ruhrgebiet, wo dann sozusagen eine Maximalmodernisierungskrise dazu geführt hat, dass sich das Ruhrgebiet gleichsam noch einmal neu erfinden musste.
Muss ich auch sagen, dadurch, dass ich ja selber auch aus Ruhrgebiet komme, war mir das so gar nicht bewusst, dass hier in Lüdenscheid, Bergischer Kreis, so viel los war. Man hat halt, also ich weiß nicht, steht das irgendwie manchmal so in Konkurrenz zueinander? Also
von Konkurrenz kann keine Rede sein. Aber es gibt hier in der Region, insbesondere was so Museumsstandorte anbelangt, ich denke jetzt auch einfach mal museal, also Zeche Zollern, Industriekultur. Wenn Sie jetzt hier in den Märkischen Kreis, also hier zu uns kommen, dann kann es sein, dass Sie an die Burg Altena denken. Und die Burg Altena ist zwar 1900 sollte zum 300-jährigen Jubiläum der Vereinigung von Brandenburg-Preußen mit der Grafschaft Mark beziehungsweise umgekehrt erbaut werden. Es hat nicht so ganz geklappt, aber die Leute denken, das ist irgendwie Mittelalter, die Burg, Mittelalter. Hier ist Mittelalter und ein bisschen Flüsse, bisschen Wasser, bisschen Eisen, bisschen Land. Aber diese industrielle Dynamik, die in der Wirtschaft, in der Zulieferindustrie, im Maschinenbau überall sozusagen hier kommuniziert wird und die auch in der Bundesrepublik und weltweit bekannt ist, die ist sozusagen als in der Wahrnehmung der Bevölkerung, in der musealen Wahrnehmung und im kollektiven Gedächtnis nicht so eingelassen und eingeprägt, wie wir uns das wünschen würden. Das heißt also, wir wünschen uns eigentlich mehr regionale Identität, die sich nicht an Mittelalter oder vermeintlichen Mittelalter orientiert, sondern wir wünschen uns eine Identität, die sagt, wir haben allen Grund, seit 1850, spätestens seit 1900 mit dem Leichtmetall, uns als starke Region zu verstehen und unser Selbstbewusstsein auch aus den geschichtlichen Zeugnissen die überkommen sind, sozusagen zu nehmen. Und wenn es dann Leute gibt, die das auch vermitteln können, ein solches Museum sich sozusagen den richtigen, den Auftrag auch erfüllt.
Absolut.
Den öffentlichen Auftrag, den wir haben. Wenn das gelingt, ist alles gut. Wenn es nicht, wenn es halb gelingt, ist es auch gut. Wenn es nicht gelingt, haben wir unseren Job leider nicht gut gemacht.
Aber da sehe ich doch eher in die positive Richtung, dass Sie das mit den KollegInnen hier doch sehr gut in die richtige Richtung bringen.
Der Weg ist steinig und schwer. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg und wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2025, wenn alles gut läuft, uns hier dann neu definieren werden, auch öffentlich, nicht nur über unseren Podcast hier.
Ja, also 2025 ist dann die große Eröffnung oder geht es dann richtig los ans Gewerke?
Also wie Sie wissen, wenn Sie so aus dem Bereich Medien kommen, ein kommunizierter Eröffnungstermin ist immer schwierig. Das ist geradezu unfein, das tut man nicht, wenn man nicht außerordentlich unvorsichtig ist. Aber so etwas, zweite Jahreshälfte 25 ist angepeilt. Aber wer uns dann das eine oder andere zuliefert und ob das möglicherweise aus dem 7., 9. oder 23. Kontinent kommt und welche Lieferengpässe dann bestehen, das kann ich Ihnen alles nicht sagen. Und dann ist auf einmal so ein gemutmaßtes Eröffnungsdatum vollständig obsolet und deswegen kommuniziere ich das nicht.
Ja, absolut verständlich. Also bleiben wir bei Vorfreude ist die schönste Freude.
Es gibt so 5, 6, 9, 13 Phasen von Entdeckerfreude. Und es gibt dann so die Entdeckerfreude, wo sie geradezu elektrisiert sind von Dingen, die sie gefunden haben. Also dann stehen ihnen die Haare zu Berge, sie bekommen eine Schweißattacke und auf einmal haben sie ein wundermächtiges, wirkmächtiges Exponat in der Hand. Das ist einfach herrlich. Und das ist jetzt schon ganz schön lange her. Ich habe irgendwann mal im Deutschen Museum eine Aufnahme von diesem bereits hier in unserem Gespräch erwähnten Luftschiff, dem Aluminium-Luftschiff, über Berlin-Tempelhof gesehen. Ich habe nur so verschwommene Fotos gesehen, irgendwie wie es auf der auf dem Boden stand. Aber auf einmal habe ich dann so eine Flugszene gesehen und in meinem Kopf entwickelte sich so etwas wie ein Film, wie das dann wohl gewesen ist mit diesem Luftschiff. Und das ist dann keine Konstruktion, wenn es dann da so steht, irgendwie, wie so ein Auto in der Garage. Dann steht das Auto in der Garage. Ob das abgemeldet ist oder ob der Motor irgendwie raus ist aus dem Auto, das wissen Sie alles nicht. Aber wenn Sie dann auf einmal mit 250 irgendwo auf einer Probestrecke dann mit so einem Auto fahren, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und dieses Foto hat das ausgelöst. Aber das ist nicht eben 1960 oder 2024, sondern das ist 1897. Und da ist sozusagen die ganze Geschichte von Luftschifffahrt und Raumschifffahrt und Flugzeugbau, das ist alles noch vor uns. Das ist so unmittelbar hier mit der Region verknüpft, dass es einfach Spaß macht. Aber das ist eben authentisch. Das ist ein authentisches Erlebnis. Ich weiß genau, wie ich vor diesem Foto gestanden habe. Und ich habe es dann häufig auch memoriert und habe gedacht, da musst du doch was drum bauen. Und wir hier in unserer alten Dauerausstellungspräsentation hatten da immer einen Stand von Unaufmerksamkeit erreicht, dass ich gesagt habe, das wird jetzt nicht um 2 oder 3 Stufen angehoben, sondern es wird richtig angehoben. Und da freue ich mich drauf. Und wenn es dann am Ende auch gelingt, dann freue ich mich riesig.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja dann auch ein Projekt, wo man dann endlich, wenn es so abgeschlossen ist, dann kann man sich also ich habe das dann immer, wenn etwas abgeschlossen ist und ich sehen kann, was man geschafft hat zusammen und wie das dann auch auf andere Leute einfach wirkt.
Also ich selbst habe an der Realisierung dieser Ausstellung jetzt in den Umsetzungsphasen natürlich immer nur in meiner Einrichtungsleiterfunktion immer nur einen vor allem leitenden eine leitende Funktion. Viele Detailentwicklung, viele Grundentwicklung, auch viele von mir ursprünglich gar nicht angedachte Entwicklungen machen die tollen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die damit mitarbeiten. Es ist natürlich so, wenn Sie also seit vielen Jahren einen solchen Standort geschichtspolitisch definieren mit der Ausstellungspolitik, dann sind Sie natürlich in der Lage, auch möglicherweise einzuschätzen, was geht und was geht nicht, was ist wichtig und was ist nicht wichtig für eine solche neue Entwicklung. Und das ist dann sozusagen das, was ich hier genuin in diese Produktion mit einbringe, dass ich schon mal vorsortiert habe, sozusagen auf Häufchen gelegt habe, wichtig, weniger wichtig, unwichtig. Und wenn man dann sozusagen mit einem vollkommen neuen Team diese Arbeit noch vor sich hat, dann kann es auch sehr viele Irrläufer geben. Und das wird es in der Weise nicht sein. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht vielleicht irgendwie Fehler gemacht haben werden oder wie auch immer, sondern dass ich nur definitiv sicher sein kann, die geschichtspolitische Richtung, die wir hier eingeschlagen haben, ist die richtige für diesen Standort und für diese Region.
Ja, okay, also auf jeden Fall viel Arbeit noch, die da kommt, aber die auch mit Sicherheit zumindest ein wenig Spaß macht und worauf man sich dann am Ende freuen kann, was Neues zu sehen, auf jeden Fall.
Genau.
Super. Ja, wir haben von Kunst geredet. Herr Dr. Krux hat uns jetzt für die Zuhörenden einmal kurz verlassen. Aber jetzt sitze ich nicht alleine, sondern habe Frau Dr. Konzen hier. Und genau, Kunst ist Ihr Metier, Ihr Profil. Was machen Sie denn hier? Herr Dr. Krux hat für uns schon erzählt, da gibt es etwas, woran Sie gerade so schwerpunktmäßig arbeiten.
Ja, also ich leite die Städtische Galerie Lüdenscheid. Das ist quasi ein Einrichtungsteil dieser Museen, der Plural, Museen der Stadt Lüdenscheid. Und ich bin hier 2012, kann man sagen, bin ich mit einem Thema in Berührung gekommen. Und der zentrale Name, der da eine Rolle spielte, war Ida Gerhardi. Und da sind wir bei den Frauen. Und dann sind wir bei einem Frauenthema. Dann sind wir bei der Kunst, die von Frauen gemacht worden ist, um 1900. Und das war so der Aufhänger, dass ich das Umfeld dann in einer Ausstellung 2012 ein wenig abgeklappert, erforscht habe. Und wir dann mit vielen, vielen Leihgaben eine Ausstellung gestemmt haben, kann man fast sagen. Wir sind ein kleines Team hier unter dem Titel Ida Gerhardi, deutsche Künstlerin um 1900 in Paris. Mhm. Und der Titel sagt schon so ein bisschen, dass wir versucht haben, dieses Umfeld, warum Frauen hier aus Deutschland nach Paris gegangen sind in dieser Zeit, um Kunst zu machen.
Ja, okay, was darf man sich denn da vorstellen? Was ist das für eine Kunst?
Ich kam, das passt insofern ganz gut mit der Ida Gerhardi, weil sie ist in Hagen geboren, in Detmold aufgewachsen und stammte aus, man kann sagen, einem gutbürgerlichen Haushalt. Der Vater war Arzt und war aber früh verstorben, sodass die Familie von Hagen nach Detmold umzog, um überhaupt finanziell zu überleben, um unterstützt zu werden von der Verwandtschaft. Und dann war Ida mit den Geschwistern und sie hatte den unbedingten Wunsch, Kunst zu studieren. Ja. Aber wie studiert man hier in Deutschland vor allen Dingen damals an den Universitäten Kunst als Frau? Das war unmöglich.
Absolut.
Die Lösung waren private Kunstschulen. Es hat sie dann erstmal nach München geführt, weil dort der Bruder Medizin studierte, durfte die Tochter auch dorthin unter der Aufsicht ein wenig des Bruders. Da hat sie dann, wie gesagt, an einer privaten Schule, die natürlich Gebühren, Geld kostete, hat sie dann studiert. Und dann war aber ihr Begehr, und das war dezidiert, sie war eine ganz forsche Person wohl, ab nach Paris. Und dort gab es private Akademien, die aber wirklich einen Stand hatten, der vergleichbar war mit den offiziellen Ausbildungsstätten dort. Mhm. Und da hatten die Frauen Zutritt zu den einzelnen Kursen, würden wir heute sagen, und vor allen Dingen zu den Kursen des Aktstudiums.
Okay.
Das war erlaubt, dass sie dort halt dann auch diese Grundlagen der Kunst, des Zeichnens, der Proportion erlernen konnten. Und das war wichtig. Und da trafen sich dann diese Frauen, die dann in armseligen Pensionen lebten, diese angehenden Künstlerinnen, und bauten Netzwerke auf. Also das, was wir heute haben, was, wo wir auch alle mitarbeiten, das fing damals an, allein auch aus der Not, aus der Situation heraus, dass sie halt benachteiligt waren. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut in der Programmszene, sage ich mal, der Museen nach 2012, es kamen viele, viele Ausstellungen, die sich mit diesem Thema Künstlerinnen nach der Jahrhundertwende, um die Jahrhundertwende, vor dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall, beschäftigten. Und jetzt aktuell haben wir das Glück, dass im Städel in Frankfurt wieder eine Ausstellung läuft. Da ist der Anlass Ottilie Röderstein, die dort an der Städelschule unterrichtet hat. Also eine Zeitgenossin, auch von Ida Gerhardi, etwas älter, die mit Gerhardi befreundet war. Die gehörten zu diesem Netzwerk. Ida Gerhardi hatte zum Teil die Möglichkeit, in Paris die Atelierwohnung von Röderstein zu bewohnen.
Okay.
Deren Kunst verkaufte sich besser. Und da hatten wir jetzt die Anfrage vom Städel, ob wir nicht zwei der Tanzbilder, so heißt diese Serie von Ida Gerhardi, entleihen können. Haben wir natürlich super gerne gemacht. Lüdenscheid kennt nicht jeder. Und wenn dann mal Exponate aus Lüdenscheid im Städel in Frankfurt hängen, da ist man ganz dankbar.
Ja, das glaube ich. Und so wie damals, dass die beiden Frauen sich zueinander gefunden haben im Prinzip, so finden ihre Kunstwerke ja auch wieder zusammen.
Genau. Also man hat da einen Überblick, das Team dort hat wunderbar recherchiert. Ich habe die Ausstellung leider noch nicht sehen können, werde aber demnächst auch hinfahren. Und es ist also ein ganzes Netzwerk an Künstlerinnen, die damals um diese Städelschule gearbeitet haben.
Ja.
Ida Gerhardi gehörte durch die Verbindung zu Röderstein eben dazu. Und diese Motive, die Ida Gerhardi insbesondere damals suchte in den Tanzlokalen, im Balbelier in Paris, wo man als Frau alleine eigentlich nicht hinging. Und sie hat das aber gemacht. Sie war dort bekannt nachher und hat sich da diese Szenerie angeschaut, hat das studiert und hat da wunderbare, man kann fast sagen, ja, so, es hat einen Studiencharakter, Skizzencharakter, aber Öl auf Karton, so Tanzstudien gemacht in diesen Lokalen. Und die sind in ihrer Freiheit des Pinselauftrags, der Formauf- und Farbauffassung, sind die für die Zeit wirklich sehr, sehr fortschrittlich und haben so einen Teil ihres Werkes ausgemacht, wo sie sagte, das ist eigentlich meine freie Kunst, unabhängig von Auftraggebern und unabhängig vom Geldverdienen. Denn die Sachen sind nicht verkauft worden. Die waren nicht an Mann oder Frau zu bringen in dieser Zeit und sind sogar teilweise in Ausstellungen abgelehnt worden, okay, weil sie zu freizügig waren.
Okay.
Ja. Gibt's nach, ich kann da so viel drüber erzählen und so forsch, weil es sind Briefe. Wir haben hunderte von Briefen Ida Gerhardis, die von einer Kollegin von Annegret Rittmann aus Münster auch herausgegeben worden sind, transkribiert worden sind teilweise. Und da berichtet sie eben tagebuchartig über das Leben, über ihr Leben, wie sie lebte, welche Hürden sie nehmen musste, wie die Namen waren, mit denen sie verkehrte. Und das ist ein Schatz, ist sowas.
Absolut.
Wenn man von einem Künstler sowas dann erhalten hat. Ne?
Ja, spannend. Also einfach zu wissen, wie haben die Leute denn gelebt? Mhm. Welche Situationen hatten die auch mal zu bewältigen? Ja. Und dann vor allen Dingen gerade bei Frauen, wir wissen ja leider Gottes teilweise viel zu wenig über die Frauen in unserer Geschichte. Das ist ja auch ein Fundus für die Frauengeschichte. Wen gab es? Was haben die gemacht? Woran ist es vielleicht gescheitert? Oder wer hat dafür gesorgt, dass diese Frauen nicht so bekannt geworden sind, wie sie es eigentlich verdient hätten? Also
es war ein ewiger, wenn man abgesehen davon, dass sie nachher erkrankte und dann, sagen wir mal, das Spätwerk dann wieder hier in Lüdenscheid angesiedelt war, weil sie dann zu ihrer Familie ziehen musste und nicht mehr in Paris sein konnte, ist es im Grunde, man darf sich das nicht so vorstellen wie so ein attraktives Bohème-Leben. Mm. Es war alles andere als das. Es waren teilweise prekäre Verhältnisse, denen die Damen ausgesetzt waren. Und das, was wir heute ja auch überlegen, wie lebe ich, wie kann ich Familie und Beruf, alles sowas unter einen Hut bringen, da hatten die auch ihre besonderen Ansichten, also auch ganz individuell, unterschiedlich. Und bei Ida Gerhardi war es so, dass für sie war es, sie beschreibt das auch, in Briefen an ihre Freundin in Detmold, die sehr gut geheiratet hatte und dann Kinder bekam und diesen ganz normalen Lebenslauf hatte. Sie beschreibt dann auch, ja, du bist ja gut verheiratet, also ohne Neid. Das war ein sehr, sehr schönes Verhältnis. Du bist gut verheiratet und du hast die Aufgabe, für deinen Mann zu sorgen und für deine Kinder und die Familie. Und ich könnte nicht heiraten. Das ist nicht zu vereinbaren. Ich habe mich so entschieden und dann muss ich eben auf einen Ehemann verzichten. Also das war ganz klar, das entweder oder. So würden wir ja heute nicht mehr denken. Aber damals war es so und sie hat sich für diese Lebensweise dann entschieden, dezidiert und das auch verfolgt. Mhm. Also sie blieb unverheiratet.
Ja, also auch schwierig.
Ja.
Also muss man ja einfach so sagen, es war nicht einfach, alleinstehende Frau, dann auch noch in Paris, also oder selbst auch hier in Deutschland dann eben halt alleine zurechtzukommen. Da war so ein Netzwerk noch ganz wichtig.
Ja, das war wirklich wichtig. Sie hat das also auch dann sehr konsequent aufgebaut und sie war auch nicht zimperlich, die Leute sozusagen anzusprechen, anzuschreiben, brieflich, wie das damals ja funktionierte, ob das jetzt Karl-Heinz Osthaus in Hagen war oder Hugo von Schudi in Berlin, den damaligen Direktor der Nationalgalerie. Also sie ging da ganz, ganz forsch ran, hatte manchmal offene Türen, wurde unterstützt und vermittelte auch. Also insbesondere mit Osthaus war es so, dass sie also Adressen von Künstlern in Paris vermittelte auch, ne, oder Verkäufe ein bisschen betreute für den Käufer hier zu Hause in Hagen oder so. Und also das erstreckte sich eigentlich, dieses Netzwerk von Paris, Hagen, Abstecher Lüdenscheid dann, weil man hier viele Leute kannte, und auch Auftraggeber, was Porträts angeht, und Berlin. Das war so diese Schiene, die sie auch bereiste ständig. Und dann hielt sie sich in Berlin auf bei einem Verein bildender Künstlerinnen, der sich gegründet hatte. Also man unterstützte sich gegenseitig.
Ja, spannend. Also auch etwas, was vielleicht für die Zukunft dann auch, dass man hier mehr von Frauen wie Ida Gerhardi hören wird, oder?
Ich versuche immer natürlich in den Ausstellungen Frauen oder Künstlerinnen zu berücksichtigen, sicher. Aber vielleicht bin ich da nicht so, wie soll man, also es geht mir ums Werk. Und das Werk muss überzeugen und dann ist das okay. Also es ist jetzt nicht so eine Quotengeschichte, weil ich als Kunsthistorikerin gehe ich vom Werk aus erstmal. Und dieses Frauenthema geht ja auch sehr in den kulturhistorischen Bereich und da müssen auch andere Aspekte noch berücksichtigt werden. Aber jetzt durch Zufall haben wir jetzt im Aufbau eine Ausstellung, wo eine Frau, eine Fotografin im Mittelpunkt steht, Tata Ronkholz. Der Name ist in Verbindung zu bringen mit der Becher-Schule der Düsseldorfer Akademie, also diese Fotoklasse von Bernd und Hilla Becher Ende 70er Jahre, wo dann Künstler daraus hervorgegangen sind, wie Andreas Gursky zum Beispiel. Aber auch Candida Höfer, auch eine sehr, sehr renommierte Fotografin auf dem Kunstmarkt, werden die Dinge mit höchsten Preisen gehandelt. Aber Tata Ronkholz war eine Fotografin, die da irgendwie nicht rankam. In ihrer Zeit hatte sie ein paar Ausstellungen, aber sie hat dann schlussendlich die Fotografie drangegeben aus finanziellen Gründen, weil sie ihre Arbeit nicht verkaufen konnte und musste einen Brotberuf, dann hat in einer Fotoagentur in Köln gearbeitet. Also eine Künstlerin, die spät entdeckt wurde, eine Fotografin, und jetzt so seit einigen Jahren, nachdem der Nachlass aufgearbeitet wird, Van Hamm macht das in Köln und wir arbeiten jetzt mit der Galerie Kicken in Berlin zusammen und können eben da mal so eine Frau, eine Fotografin, die so ein bisschen untergegangen ist, ne? Weil sie halt dann irgendwann nicht mehr in ihrem Metier, in dieser Gattung, in dieser künstlerischen Gattung gearbeitet hat und die anderen dann abgegangen sind, ne? Und da entdeckt man spannende Sachen.
Also glaube ich.
Gute Werke, tolle Ansätze, die auch vielleicht so einen besonderen weiblichen Aspekt haben.
Okay. Ja. Wenn wir gerade darüber sind, spannende Bilder, Fotografien, haben Sie denn selber so einen persönlichen, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Ausstellungsstück, wo Sie sagen, das ist so, das berührt mich oder das finden Besucher zum Beispiel ganz toll? Also
ja, ich muss sagen, das Bild, und das ist eins von Ida Gerhardi, wo ich, als ich das auch so zum ersten Mal sah, also der Name, muss man einfach sagen, dieser Künstlerin, Münster, Landesmuseum, da ist ja auch ein Begriff, die haben auch einen ganz guten Bestand, aber im Rheinland, also ich kam ja daher, der Name war mir kein Begriff erstmal. Und dann hier füllte sich das. Und dann sah ich halt diese Tanzbilder, diese Serie, die wir dann 2012 aus ganz viel Privatbesitz vor allen Dingen zusammengesucht haben und dann hier hängen hatten. Da muss ich einfach sagen, also insbesondere das Bild, was wir jetzt ausgeliehen haben, dieses sogenannte Cancan-Bild, das sind so tanzende Frauen, die in diesem Cancan tanzen. Das ist schon eines der Werke, wo ich gedacht habe, wow, dass diese Farbwahl und diese Freiheit des Strichs, den sie da hat. Wir sind so 1904/5. Das kann sich sehen lassen.
Ja.
Das ist, ja, da habe ich schon wirklich gedacht, das ist eine richtig tolle Arbeit.
Ja. Okay, also heißt entweder ab nach Frankfurt, um sich das anzusehen, oder
dann bekommt sie auch zurück.
Ich wollte gerade sagen, oder wenn man sich den Weg ein bisschen sparen möchte, dann nach Lüdenscheid, um sich das mal wirklich anzusehen.
Ja, hier hängt es in der Dauerausstellung.
Ja, also
an prominenter Stelle.
Ja, dann würde ich sagen, wenn das nicht ein Grund ist, neben natürlich dem Geschichtsmuseum auch die Kunstgalerie zu besuchen.
Gerne.
Das ist es.
Ja.
Ja, dann haben Sie vielen herzlichen Dank für diesen Themenbereich, fürs Zuschalten. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel Erfolg. Das hört sich alles sehr spannend an mit den Projekten, die Sie da vor sich haben. Und ich hoffe, ich kann dann auch mal nochmal vorbeikommen, wenn dann alles steht.
Aber gerne. Wir kriegen auch eine Privatführung.
Ja, perfekt.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir hören uns dann demnächst in der Glashütte Gernheim. Bis dahin.